etwas erzählt habe, ohne wirklich von Translation zu sprechen. Mir kommt es bei den folgenden Überlegungen zum Recht und zur Rechtsausübung, kommt es mir wiederum auf die Dinge an, über die wir gesprochen haben, nämlich einmal die Komplexität allen Geschehens und zum anderen und vor allen Dingen die Perspektivität von einem Standpunkt aus, aus dem man etwas sieht, das man dann nur teilweise sehen kann, und der sogenannte Annahmecharakter von etwas, das heißt, da wir nie hundertprozentig etwas erkennen können, sicher sein können, nichts beweisen können, müssen wir unsere Entscheidungen auf Annahmen, auf Meinung, auf Glauben setzen. Und das möchte ich Ihnen vortragen. Die Lektüre von Aussagen von Rechtswissenschaftlern wirkt in diesem Zusammenhang eigentlich sehr entmutigend, denn sie geben diese Schwierigkeiten offen zu, ohne dass aber eine Lösung angestrebt wird. Ich werde mich mit einigen Zitaten aufhalten, damit Sie sehen, dass das, was ich sage, nicht nur von mir stammt, oder vielleicht nicht so sehr von mir stammt, als eben von Fachleuten. Erstes Zitat von Campagna, den ich Ihnen das letzte Mal schon nannte. Wir haben gesagt, dass die Strafe eine Reaktion auf ein begangenes Unrecht ist. Eigentlich müsste man sagen, dass sie eine Reaktion auf ein vermutetes begangenes Unrecht ist. Wichtig ist also nicht das Faktum des begangenen Unrechts, sondern der feste Glaube an ein begangenes Unrecht. Die Überzeugung, dass ein Unrecht begangen worden ist. Das heißt, wir können eben nicht sicher sein. Es genügt also, dass zum Beispiel der Richter, wieder Zitat jetzt, die starke Vermutung der Schuld des Bestrafenden voraussetzt. Und, weiter Zitat, dass die Strafe nur denjenigen treffen kann und darf, von dem vermutet wird, dass er das Unrecht begangen hat. Das finde ich ist sehr interessant und andererseits auch wieder gesagt etwas entmutigend. Nächstes Zitat, alles von Campagna. Es besteht somit die Gefahr, dass Menschen mit bestem Wissen und Gewissen Menschen bestrafen, die es eigentlich nicht verdient hätten, von denen sie aber glauben, sie verdienten es. Schauen Sie, das ist interessant, dass Menschen Menschen bestrafen. Denn jemand, der ein Unrecht begeht, ein Täter, handelt natürlich in einer Gesellschaft. Aber ein Richter, der über ihn urteilt, handelt ebenfalls in einer Gesellschaft. Meistens sogar in der gleichen Gesellschaft. Und das Handeln kann auch Unbeteiligte betreffen, zumindest mit betreffen. Wenn jemand zum Beispiel zu einer Haftstrafe verurteilt wird, dann leidet seine Familie ebenfalls ein Übel, wie es in der Rechtssprache heißt. Das sollte zwar möglichst vermieden werden, ist aber für das Strafrecht letzten Endes nicht von Belang. Jemand wird nicht deshalb nicht bestraft, weil er eine Familie hat. Der Bestrafte wird selbst außerdem nach der Abbüßung der gerichtlichen Strafe weiter bestraft, indem er zum Beispiel gesellschaftlich geächtet wird. Das heißt, es wird ihm keine Arbeitsmöglichkeit gegeben, weil man ihm nicht traut und so weiter. Ein weiteres Paradox des geltenden Strafrechts liegt darin, dass der Bestrafende, also der Richter und auch der Gesetzgeber, wer immer das sein mag, Regierung oder was immer, selbst nicht absolut schuldfrei sind. Schließlich sind sie ja auch Menschen. Also wäre die einzige Lösung, die, wie man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, aber früher vorgeschlagen hat, man sollte der Strafe dem lieben Gott überlassen. Nur muss man dann warten, bis man eben zu ihm kommt. Was die, ein weiteres Problem ist natürlich die Willensfreiheit, von der wir gesprochen haben und bei der wir gesagt haben, das lässt sich heute nicht entscheiden, ob und wie es sie gibt. Diese Willensfreiheit oder auch nicht wird einfach im Gesetz, ich spreche im Wesentlichen vom deutschen Gesetz, ich weiß, dass es in anderen Gesetzen aber nicht anders ist, sie wird einfach vorausgesetzt. Nun, Mastro Nardi, den ich Ihnen auch das letzte Mal schon erwähnte, schreibt, die Fähigkeit des Menschen zu Freiheit und damit Verantwortung wird vorausgesetzt. Man fragt gar nicht, ob es sie gibt oder nicht. Wir hatten das als drittes auch das letzte Mal schon erwähnt, dass es sich eben bei der Rechtsprechung eigentlich nicht um eine Wissenschaft handeln kann. Nun ist es so, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was eigentlich Wissenschaft ist, eine wissenschaftliche Disziplin ist. Wenn Sie ein paar Jahre zurückdenken, dann war der Sport auch keine Wissenschaft. Heute wird er akademisch an den Universitäten gelehrt. Und noch ein paar Jahre zurück, dann war die Medizin keine Wissenschaft, sondern ein Handwerk im Altertum zum Beispiel. Allerdings gab es dann zum Beispiel im alten Ägypten dann auch die Möglichkeit, wenn ein Arzt einen Kranken behandelte und der Kranke starb, dann wurde auch der Arzt umgebracht, denn der war ja schuld daran. Heute ist das dann etwas anders geworden. Man sagt deshalb oder man redet sich deshalb heraus, wenn Sie wollen, dass die Rechtswissenschaft zu den sogenannten hermeneutischen Disziplinen gehört. Hermeneutisch, also kennen Sie das Wort, ich weiß es nicht, alle kennen, bedeutet eine interpretierende Wissenschaft. Das heißt, nicht eine Wissenschaft wie etwa die Mathematik, die übrigens auch nicht beweisbar ist letzten Endes. Die Mathematik, um das nur nebenher zu sagen, die wir heute betreiben, von der Arithmetik an, die beruht auf vier Axiomen, die wurden 1904 von dem Italiener Peano aufgestellt, und auf diesen Axiomen, die dann selbst nicht mehr beweisbar sind, beruht die Mathematik. Das geht also etwa so, das erste Axiom lautet, jede Zahl hat genau einen Vorgänger und genau einen Nachfolger. Also 3, einen Vorgänger 2 und einen Nachfolger 4. Nur die Zahl 1 hat keinen Vorgänger. Denn davor kommt nichts mehr. Nicht? Das ist die letzte Zahl im normalen Zahlensystem. Null ist keine Zahl in dem Sinne. Der Stellenwert. Also, das heißt also, wenn die Rechtswissenschaft eine hermeneutische Disziplin ist, das heißt, sie beruht auf Interpretation. Und das interessiert uns ja auch wieder bei Texten. Und wie interpretiert wird, hängt vom Interpreten ab. Es gibt natürlich mehr oder minder allgemeine Gewohnheiten, vielleicht sogar Regeln, aber letzten Endes muss ja hier der Richter zum Beispiel selbst entscheiden. Dieser Richter hat aber in sich einige Schwierigkeiten. Denn schauen Sie, wenn der Richter einen Fall behandelt, dann rezipiert, also empfängt, also hört er von dem Fall ja nie oder sieht den Fall ja nie direkt, sondern er hört von dem Fall. Es muss ihm jemand erzählen, was vorgefallen ist. Ich erinnerte das letzte Woche an den japanischen Film Rashomon, wo 4 Zeugen aufgerufen werden, einschließlich des Täters und des Ermordeten. Und der Richter kommt zu keinem Urteil, weil die Aussagen so stark voneinander abweichen, dass man keine gemeinsame Tat erkennen kann. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so überraschend, denn der Richter, wie gesagt, beruht auf Zeugen, im besten Fall also auf Augenzeugen. Die haben etwas gesehen. Nun weiß man, wenn man einem Augenzeugen 3-mal in bestimmtem Abstand dieselbe Sache erzählen lässt, dann sind es 3 verschiedene Erzählungen, die dabei herauskommen. Meistens werden immer mehr Einzelheiten ausgeschmückt. Das ist auch interessant. Es wird nicht etwa allgemeiner, was man erzählt, sondern im Gegenteil, es wird angeblich immer genauer. Aber Genauigkeit ist es eben dann nicht. Zweitens, diese Verbalisierung dessen, was jemand gesehen hat, ist ja eine Art Übersetzung. Nicht wahr? Das heißt also, ich muss das, was ich gesehen habe, in Sprache übersetzen. Ich muss es bei mir im Kopf übersetzen, ich muss es aussprechen als Übersetzung. Der Richter hört es, er interpretiert, was er hört, kann er ja nur, weiter geht es ja nicht. Und daraus muss er ein Urteil bilden. Platon, den wir schon oft erwähnt haben, machte es sich noch etwas einfacher damals. Er meinte, in einer paradoxen und umstrittenen Passage eines seiner Werke, dass im Hinblick auf ein Ereignis der Vergangenheit, zum Beispiel ein Verbrechen, nur ein Augenzeuge wissen könne, was geschehen ist. Und dass der Richter, wenn er vom Vortrag des Redners überzeugt, dennoch zu einem korrekten Urteil kommt, dabei ohne Wissen geurteilt habe. Dass er, dass der Augenzeuge tatsächlich erzählt oder berichtet, was vorgegangen ist, das ist doch zu bezweifeln, habe ich ja gerade besprochen. Also wenn Platon meint, der Augenzeuge wisse, was passiert ist, dann ist es fraglich. Er sieht es ja nur von seinem Standpunkt aus. Und mit allem drum und dran, wenn ich sage Standpunkt, dann meine ich ja nicht nur, dass sie einen Autounfall in dem also sehen und dann irgendwo an der Straßenecke stehen und sie von dort her sehen, sondern ich meine damit die gesamte Umgebung, die zu einer Erkenntnis führt, also die Laune oder was wie man ist, was man bereits schon vorher wusste über Autos und eventuell sogar den Fahrer oder den Täter und so weiter, in welcher Situation man sich gerade befindet und so weiter, Aufregung und was alles dazugehört. Es ist also nicht möglich, objektiv zu urteilen. Noch schlimmer, in dem Augenblick, das hatten wir auch schon gesagt, wo jemand etwas wahrnimmt, sieht, hört oder was immer es ist, in einer Situation, da beurteilt er bereits, was er sieht. Man kann nicht umhin zu beurteilen. Einen Menschen zum Beispiel, er ist entweder im ersten Augenblick sympathisch und dann ist es schwer, dass er eines Tages unsympathisch wird. Das Umgekehrte gilt auch. Das heißt, der erste Eindruck prägt sich ein, aber der erste Eindruck ist eben auch situationsbedingt in dem Sinne, wie ich das gerade gesagt habe. Der Richter, der nun urteilt, was er über das, was er gehört hat, muss sich sein eigenes Urteil bilden. Er muss aber zugleich auch bedenken, dass er selbst nicht objektiv urteilen kann, denn der Eindruck, den er gewinnt, wirkt auf ihn ein. Stellen Sie sich vor, ein Täter, der da sitzt, zerzaust und ungewaschen und was immer das ist, macht einen schlechteren Eindruck als jemand, der im Smoking auftritt. Die Hörerschaft dazu, der Richter könnte, wie nennt man das, irgendwie beeinflusst werden dadurch, dass da nur Leute sitzen, die gerne hören möchten, was dabei herauskommt, die interessiert sind an dem Fall und so weiter. Vielleicht sitzen sogar Kollegen dabei. Manchmal ist es schlimm, nicht, dass man weiß, da kommt jemand und hört mir zu und der kann das ja eigentlich viel besser als ich. Und dann müsste man also, man ist dann also beengt in seiner Aussage und so weiter. Das ist aber doch eigentlich üblich. Denken Sie ans Dolmetschen etwa, Interpretation, Kabinen, Situation und was es da alles gibt. das könnten wir übergehen. Von der Willensfreiheit habe ich gerade etwas gesprochen. Ich möchte es kurz machen, um damit fertig zu werden. Man hat natürlich versucht, auf verschiedene Weise einen Ausweg zu finden. Und das ist ganz interessant, wie man versucht hat, doch eine gewisse Objektivität zu gewinnen. Seelmann mit Doppel-E wie die Seele, Seelmann 2006, fragt sich, ob man die gegenwärtige Rechtsprechung mit der Verneinung der Willensfreiheit vereinbaren kann. Und seine Lösung sozusagen, die er diskutieren will, ist folgende. Er will den Menschen durch eine Kunstfigur, wie es heißt, ersetzen. Das heißt, nicht ein Mensch sitzt da und wird be- oder verurteilt, sondern es wird ein Vertreter der Menschheit sozusagen verurteilt. Eigentlich etwas, was es nicht real gibt. Diese Allgemeinheit, übrigens, wir kommen später nochmal darauf zurück, diese Allgemeinheit voranzusetzen, vor das Individuum zu setzen, das ist seit Platon spätestens zum Grundsatz der zumindest europäischen, also westlichen Philosophie geworden. Wir müssen darüber noch später sprechen. Dieser künstlich geschaffene Mensch also ist wie etwa das Regelinventar einer Kultur. Der einzelne Mensch verhält sich auf eine bestimmte Weise in einer Gesellschaft, hatten wir gesagt, muss er sich so anpassen an die Gesellschaft, dass er nicht aneckt, dass er nicht herausfällt. Und dieses Anpassen geschieht dadurch, dass man stillschweigend eine Anzahl von Regeln aufstellt. Die kann man nicht auflisten, die kann man auch nicht im Kopf haben, aber man hat sie irgendwie internalisiert, man hat sie bei sich, man weiß, wie man sich benehmen soll in einer bestimmten Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn man hier sitzt und, oder hier vortragen soll. Und daraus kann man jetzt wieder sozusagen den Menschen abstrahieren, der zu einer bestimmten Kultur gehört. Und so gibt es also auch den Täter für eine bestimmte Straftat. Und dieser Täter wird dann so, dass der Vorschlag eben verurteilt. Nicht der Einzelne, der da sitzt, aber den trifft es ja dann am Ende. Zitat: Das Recht muss vom empirisch konkreten Menschen abstrahieren. Das Recht muss deshalb den Menschen zur Kunstfigur der Person umformen, an der vom konkreten Menschen nur das übrig bleibt, was ihm mit anderen Menschen gemeinsam ist. Diese Reduktion genügt dann den Erfordernissen der Rechtssicherheit. Wir werden noch darüber sprechen, nachher, etwas später, was das bedeutet, denn den einzelnen Menschen durch diese Kunstfigur, wie es hier heißt, zu ersetzen, also durch den Menschen, bedeutet, wie hier steht, eine Reduktion. Es ist sozusagen wie in der Mathematik der kleinste gemeinsame Teiler, der übrig bleibt. Denn ansonsten müssen sie wieder in die Individualität hinein. Interessant ist, wie Seelmann weiterhin argumentiert. Er sagt nämlich, dieser abstrakte Mensch, den er jetzt geschaffen hat, Zitat, ist Person gerade insoweit, als er mit allen anderen eine Position teilt. Das heißt, diese Kunstfigur also wird auch nicht direkt be- oder verurteilt, sondern be- oder verurteilt wird eine Position in der Gesellschaft. Das klingt ja vielleicht noch etwas problematischer. Zitat, der Personenbegriff ist in seiner heutigen Bedeutung ein Resultat komplexer Entwicklungen in der Trinitätslehre und der Christologie des Mittelalters. Sie sehen, woher das kommt. Ja? Nach der, ich sage einmal westlichen, um das, früher sagte man abendländischen, klingt eigentlich viel besser, im Gegensatz zum Orient. In der abendländischen Philosophie ist es so, dass der Begriff Person, der Personenbegriff relativ spät klar wird und dass diese Person, also das, was den Einzelnen ausmacht, das Individuum ausmacht, wird dann später gesehen vom religiösen Standpunkt her, das heißt im Abendland im Wesentlichen vom christlichen Standpunkt aus. Die Person des Menschen wird gesehen in Analogie zu der Person Gott. Das hat auch andere Konsequenzen, über die wir jetzt nicht sprechen müssen, zum Beispiel, dass der Mensch aus der gesamten Natur herausgehoben ist. Er ist etwas Besonderes, im Gegensatz zu seinem Hund oder was immer da ist. Und also diese Kunstfigur ist beeinflusst, darauf kommt es mir an, eben von den philosophischen Strömungen des abendländischen Denkens seit 2500 Jahren. Beim Recht gibt es allerdings, wenn Sie so wollen, ich will nicht sagen eine Ausnahme, aber man kann da fast über die Stränge schlagen, denn im Mittelalter zum Beispiel war zwar dieser Personenbegriff zum Teil noch nicht so ausgeprägt, wie das heute der Fall ist, also bei irgendeinem Tatfall, Straffall, wurde der Täter verurteilt. Aber andere Täter, die unter ähnlichen Bedingungen straffällig wurden, wurden es laut Gewohnheit der Rechtsprechung und der Bestrafung nicht, es wurde nicht gefragt, inwieweit sie Personen sind. Also wir haben im Mittelalter Fälle zum Beispiel, wo nicht nur was heißt ich, Mörder und Diebe an den Galgen kamen, sondern auch Kinder und Hühner. Das ist übrigens nicht sehr weit von hier irgendwo im Badischen auch schon mal passiert. Nun fragt man sich auch natürlich, wozu dient eigentlich Strafe? Es wird jetzt gerade wieder über die Erhöhung der Buße bei Verkehrsuntaten gesprochen. Und da kommt die Frage wieder auf. Die Fragen kommen immer wieder auf, aber sie werden einfach beiseite geschoben, ohne gelöst zu werden. Die Frage ist halt, was nützt Strafe denn, wenn ich jemanden bestrafe? Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, über die man denken, nachdenken könnte. Wenn das Zentrum des im Menschen, das Handlungen organisiert, möglich macht und so weiter, das Gehirn ist, dann müsste man doch das Gehirn bestrafen. Das geht erstens nicht und zweitens wäre es sinnvoll, das Gehirn leidet nicht. Leiden tut das, was drumherum ist, nämlich der Rest des Menschen, der Körper. Es wird also der Körper bestraft für jemanden stellvertretenderweise sozusagen, der die Tat eigentlich begangen hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Strafen eventuell gar nicht abschrecken. Ich weiß nicht, ob Sie sich selber schon mal dabei erwischt haben, wenn Sie auf der Straße plötzlich so einen starren Gasten sehen. Sie wissen, was das ist, ja? Diese, wo Sie fotografiert werden, wenn Sie zu schnell fahren oder was. Dann fährt man ganz langsam. Die Leute, ich habe Leute beobachtet dabei, die dann statt 50 nur noch 30 fuhren, damit sie ja nicht geblitzt wurden. In dem Augenblick, wo sie an dem Starrgasten vorbei sind und man weiß, es kommt so lange keiner, dann drehen Sie bis auf 70 oder 80 auf, um die Zeit, die Sie verloren hatten, vorher wieder einzuholen. Also Strafe scheint nicht zur Besserung da zu sein, sondern eventuell sogar kontraproduktiv zu sein. Nun, die Neurobiologen haben sich natürlich auch mit Strafe befasst, zum Beispiel Gerhard Roth und Wolf Singer und so weiter, also die Koryphäen der Neurobiologie heutzutage, aber sie kommen auch zu keiner Lösung, höchstens dazu, dass sie sagen, die Verantwortung kann nicht dem einzelnen Täter zugeordnet werden. Und das geht auch weiter. Ist der Mensch in dem Augenblick, wo er etwas, eine Straftat begeht, also Straftat heißt eine Tat, die laut Gesetz bestraft werden muss, ist der Mensch in dem Augenblick verantwortlich? Das heißt, handelt er in dem Augenblick wirklich mit vollem Bewusstsein dessen, was er tut? Das ist sehr, sehr fraglich. Die Neurobiologie versucht, im Augenblick sogar nachzuweisen, dass das nicht der Fall ist. Das müssten wir also dann auch wiederum offen lassen. Nun, ich könnte Ihnen noch sehr viel darüber erzählen. Das Ergebnis der Überlegungen, die man anstellt, ist wiederum sozusagen das Durchschneiden, das Durchhauen des gordischen Knotens. Zitat: Die Schuld- und Deliktfähigkeit des Menschen ist ein unentbehrliches Erfordernis für einer jeden Rechtsprechung. Es ist nicht Sache der Rechtswissenschaft, das zu beweisen. Das heißt letzten Endes, der Mensch wird definiert von seiner Schuld her, die ihm einfach zugedacht wird. Jeder Mensch ist schuldig, also müsste jeder Mensch irgendwie bestraft werden. Wäre es anders, so lautet das Zitat weiter, dann müsste das Strafrecht ohne den Begriff menschlicher Schuld- und Deliktfähigkeit auskommen und würde dadurch seinen Bezug zur menschlichen Person verlieren. Also, auch hier wieder dasselbe, man kommt nicht nur zu einer Lösung, man will gar nicht. Man setzt einfach das Gesetz, wie wir im Anfang in der letzten Stunde schon gesagt haben. Nun, Frage also, Verantwortung, auch ethische Verantwortung, zum Beispiel des Strafrechts oder in der Person etwa des Richters und so weiter. Die Ethik wird ebenfalls im Strafrecht definitiv ausgeklammert. Wir dürfen, so heißt ein Zitat hier, wir dürfen nicht so tun, als gäbe es eine Fundierung der Rechtspraxis, Beispiel in der Biologie. Meiner Ansicht nach, so heißt die Gegenposition, muss man alle, die straffällig werden, zu Erziehungsmaßnahmen führen, statt sie zu bestrafen. Und das ist jetzt die Frage, gibt es überhaupt einen Ersatz für Strafe? Wir hatten gesehen, Strafe ist sehr mannigfaltig. Erstens, es ist schon eine Art Rache. Ja? Wenn jemand etwas getan hat, wenn jemand mich geschlagen hat, dann möchte ich auch, dass er dafür büßen muss. Ja, das ist eine Art Rache. Egal, wie schwer sie wiegt oder nicht. Jemand, der geschlagen worden ist von jemandem, wird nicht sagen, ach, der Arme, der mich da geschlagen hat, versuchen wir doch mal, aus ihm einen guten Menschen zu machen. Ist sehr, sehr schwer. Unser ganzes Ich sträubt sich dagegen. Ja? Wir sind dafür, dass Strafe, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, so hieß es vor 3000 Jahren bei Hammurabi im vorderen Orient, und das hat er in Stein gemeißelt, und das wird ja zum Teil heute noch ebenso behandelt. Also Frage, gibt es eine Lösung? Es gibt vielleicht mehrere Teillösungen zunächst. Ich meine jetzt die Amnestie. Es gibt die Möglichkeit, jemanden freizusprechen, der eine Tat begangen hat, eine Straftat, von dem man weiß, dass er sie begangen hat, und trotzdem wird man ihn unter bestimmten Bedingungen laufen lassen. Interessant dabei ist, dass diese Amnestie im Laufe der Zeit, also vielleicht der letzten 100 Jahre praktisch, immer weiter zurückgenommen worden ist. Also nicht etwa ausgeweitet worden ist im Sinne einer Erziehung, sondern sie ist immer weiter zurückgenommen worden. Zitat: Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Amnestie als integraler Bestandteil des Friedensschlusses angesehen. Allerdings änderte diese Situation sich mit dem Sieg der Alliierten im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Zumindest de facto schien die Amnestie nicht mehr automatisch mit dem Friedensschluss gegeben zu sein. Das betrifft also ganze Völker. Man kann also festhalten, dass die internationale Gemeinschaft dazu tendiert, die strafrechtliche Amnestie, zumindest wo sie mit kriegerischen oder kriegsähnlichen Handlungen in Zusammenhang steht, für unrechtmäßig zu erklären. Die Amnestie für unrechtmäßig zu erklären. Und offenbar wird auch oft dabei kein Unterschied gemacht zwischen den Verursachern dieser Straftat und den Helfern, wie man sie nennen könnte, die zu bestimmten Handlungen abkommandiert, also gezwungen worden sind. Amnestie verlangt Verzicht auf Verurteilung und das scheint besonders schwer zu sein. Dazu käme noch etwas, wenn Strafe so etwas wie Gutmachung, Wiedergutmachung als im Sinne von Rache ist, dann wäre sie eigentlich ja sowieso sinnlos, denn eine Vergangenheit ist vergangen, daran kann man nichts mehr ändern. Jede Strafe, wenn sie denn so gegeben werden sollte, müsste ja in die Zukunft schauen. Es müsste gesorgt werden, dass etwas, was passiert ist, nicht wieder passieren kann. Also läuft es letzten Endes doch wieder auf so etwas hinaus als auf den Versuch einer Verbesserung. Es ist immerhin interessant, dass Amnestie gerade heute, wo sie bei den sogenannten Führenden oder wie man es nennen will, Nationen, immer weiter zurückgenommen wird, an anderen Stellen offensichtlich an Boden gewinnt. Ich nenne Ihnen nur zwei Beispiele. Ich habe sie von Campania, dem wir das letzte Mal gesprochen haben. 1993 griff die südafrikanische vorläufige Verfassung auf eine typisch afrikanische Form von Reaktion auf Unrecht zurück. Das ist das sogenannte Ubuntu. Jemand da das kennt? Ne? Gut. Ubuntu bedeutet eine Reaktion auf Unrecht, ich zitiere, die nicht die Form der Rache oder auch nur einer maßvollen Vergeltung annimmt, sondern sich darin ausdrückt, dass man das durch das Unrecht zerstörte Band zwischen dem Täter und dem Opfer oder der Gemeinschaft wiederherzustellen versucht. Ubuntu ist in erster Linie am Wohl des Kollektivs orientiert und verlangt insofern vom einzelnen Individuum, dass es seine Ansprüche und Gefühle zurückstellt, wenn diese der Wiederherstellung oder Bewahrung des Kollektivs entgegenstehen. Während die traditionelle Strafe das Band zwischen Opfer und Täter anscheinend noch stärker durchtrennt, will Ubuntu dieses Band wieder stärken und damit und so wird wieder eine Einheit schaffen, wo die Straftat sie zerstört hat und wo auch die Strafe sie nicht wiederherstellt. Die südafrikanische Verfassung stellt das Bedürfnis nach Wiederversöhnung höher als das Bedürfnis der Opfer, sich an die Strafgerichte zu wenden und nach einer Bestrafung der Täter zu verlangen. Ich finde, dass das sehr interessant ist und dass da noch etwas drinsteckt. Ich weiß nicht, ob Sie es haben beim schnellen Vorlesen merken können, dass das erste Mal hier nicht das Individuum im Zentrum steht, sondern die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Die muss funktionieren. Wenn man jemanden herausnimmt, kann die Gesellschaft, leidet die Gesellschaft darunter und kann daran zerbrechen, eventuell. Heute sind wir zumindest im, das müsste ich doch statt abendländisch westlich sagen, weil es modern ist, in der heutigen Auffassung von Menschen ist das Individuum das Erste, das Absolute. Und die Gesellschaft ist sozusagen etwas, was man eben braucht, damit das einzelne Individuum überleben kann. Ja, das ist so, wie soll ich sagen, ein Hilfsmittel geworden. Ein ähnliches Verhalten wie das des Ubuntu gibt es auch in Ruanda. Und da heißt das, diese Art, der auch eine Art Amnestie, es handelt sich um eine Prozedur, ich zitiere, an der die Einwohner eines Dorfes beteiligt sind. Der Täter muss sich vor seinen Mitbürgern verantworten. Dabei geht es nicht so sehr darum, den Täter zu bestrafen, als ihn wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. Diese Prozedur folgt der Logik des Palavers. Jean-Godefroy Bidima schreibt über das Palaver: Das Palaver als ununterbrochener Dialog gibt dem Dissens in einem befriedeten sozialen Raum Ausdruck. Es zieht eine Grenze zwischen dem, was noch toleriert und dem, was nicht mehr toleriert werden kann. Es erlaubt, das soziale Band zu bewerten und es zu bestärken. Durch den Rückgriff auf eine informelle Form von Justiz soll versucht werden, die Straftäter zumindest vor ihre Verantwortung zu stellen, gleichzeitig aber auch die sozialen Bande wiederherzustellen, die durch die ethnischen Konflikte arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Diese Wiederherstellung der sozialen Verbindungen, die lässt das geltende Strafrecht in unseren Ländern völlig außer Acht. Es wird nicht in irgendeiner Weise Rücksicht darauf genommen, oder ganz wenig zumindest, was passiert mit der Gesellschaft, wenn einer daraus ins Gefängnis kommt. Außerdem habe ich schon mal gesagt, also Schuld, also Strafe als Schuldbesserung ist sehr, sehr fragwürdig. Ich jedenfalls habe noch nie einen Heiligen aus einem Gefängnis kommen sehen. Ja, der ist meistens schon vorher draußen. So, jetzt diese beiden Möglichkeiten der Amnestie in Afrika sind, wie gesagt, Möglichkeiten. Sie können angewandt werden, müssen aber nicht. Die Gemeinschaft entscheidet darüber. Und es gibt jetzt einen Fall, wo dieser Versuch der Resozialisierung, der Wiederintegrierung, der Reintegrierung in die Gemeinschaft obligatorisch sozusagen ist, die einzige Möglichkeit, mit Straftaten umzugehen. Und damit komme ich jetzt wieder zurück an den Anfang meiner Vorlesungen. Das passiert nämlich bei den Toholawal in Südmexiko, also bei dem Maya-Stamm, von dem wir ja gesprochen haben. Lenkersdorf beschreibt das, das werde ich Ihnen gleich in extenso vorlesen. Interessant ist Lenkersdorf Absicht damit, nämlich die Verbindung herzustellen zwischen dem Verhalten dieser Indianer, die keine Strafe im westlichen Sinne kennen, sondern nur die Resozialisierung, mit der ebenfalls dort fehlenden Subjekt-Objekt-Opposition in der Sprache. Ja, wir haben davon gesprochen, dass es in dieser Sprache, als Ergativsprache, keine Objekte gibt. Also ich schlage dich, kann man so in dieser Form nicht sagen. Das Dich wird nicht von einem Subjekt, wie in diesem Falle ich, dominiert. Ob dieser Zusammenhang haltbar ist, im doppelten Sinne des Wortes, lasse ich offen. Haltbar in dem Sinne von, dass es wirklich immer so toll sozial vor sich geht, und zum anderen, wie lange es wohl dauern wird, bis auch diese Indianer eben von den sogenannten Weißen in Mexiko gelernt haben, dass man auch strafen kann. Also, ich lese Ihnen vor, ich mache das gleich in der Übersetzung, sonst verlieren wir Zeit, was Lenkersdorf schreibt. Und das ist sehr interessant. Er geht aus, das müssen wir vielleicht noch dazu setzen, von einer Gesellschaft, bei der nicht das Ich im Vordergrund steht, sondern das Wir. Er nennt es die Wir-Gesellschaft, von der er ausgeht. Und er hat einen interessanten Satz, der ist auf Spanisch zunächst. Es ist schwer, den aus dem Toholawal zu übersetzen, denn das funktioniert in unseren Sprachen nicht so ganz. Also auf Spanisch sagt Lenkersdorf, uno de nosotros cometimos un dileto. Oder auf Englisch hat er es auch einmal publiziert, das ist allerdings eine Quelle, an die ich nicht herankommen könnte. One of us, we committed a crime. Also einer von uns, wir haben ein Verbrechen begangen. Es klingt ein bisschen ungewohnt und hart in unseren Sprachen. Im Toholawal ist diese Art, sich auszudrücken, ganz normal. Also, ich zitiere jetzt etwas in extenso. Bitte um ein paar Minuten Geduld. Jemand verhielt sich so, dass er sich von der Wir-Gruppe trennte. Das ist diese Gruppe de nosotros, sagt er, also die Wir-Gruppe, die Gesellschaft, in der man lebt. Jemand verhielt sich so, dass er sich von dieser Wir-Gruppe trennte. Er ist kein Teil der Wir-Gruppe mehr. Die Trennung kann aufgrund eines Vergehens oder eines außerordentlichen Ereignisses geschehen. Zum Beispiel, dass der Betreffende einen Preis bekommen hat. Das ist interessant, ja? Strafe oder Belohnung. Beides trennt einen Menschen von der Normalität einer Gruppe. Die Logik verlangt, so kann man sagen, dass sich der Betreffende von dem Wir-Subjekt trennt. Diese Logik deutet einfach auf das, was wir Perspektive nennen. Auf Tocholaval leugnet man das andere Verhalten des Betreffenden nicht, aber die Tocholaval stoßen ihn nicht aus der Wir-Gruppe aus. Sie, die Gruppe, identifiziert sich weiterhin mit dem Missetäter oder Preisträger. Das Wir bleibt das Subjekt für alle. Im indoeuropäischen Kontext bedeutet der andere jemanden, der verachtet, bestraft oder gelobt und so weiter wird. Im Kontext der Tocholaval aber bleibt der andere dagegen voll und ganz Mitglied der Wir-Gruppe. Wenn sich der Betreffende durchaus vom Wir lösen und sich ihm entgegenstellen will, verbannt die Wir-Gruppe den Pipil Benik, also den Menschen, Benik erinnert sich, der Mann, also den Straftäter, würden wir sagen, und betrachtet ihn nicht länger als Mitglied des Wir. Man wird nicht, das ist ganz wichtig, man wird nach Ansicht dieser Leute, man wird nicht als Tocholaval geboren, man macht sich zu einem solchen. Das heißt, der Einzelne kann ausscheiden, er kann in der Gruppe bleiben, egal was er getan hat. Der oben erwähnte Ausdruck, also einer von uns, wir haben eine Untat begangen, betont, dass das Wir die Verbindung mit dem Täter aufrechterhält, statt sie abzubrechen. Das heißt, es ist nicht darauf aus, den Täter ins Gefängnis zu bringen. Sie kann diese Entscheidung dadurch rechtfertigen, dass es sonst niemanden gibt, der die Familie des Täters unterhalten kann, wenn dieser im Gefängnis sitzt. Das Wir hält also nicht nur die Verbindung mit dem Schuldigen, sondern weiß sich zugleich mitverantwortlich für seine Familie. Damit wird das Vergehen des Schuldigen keineswegs verneint. Vielmehr unterscheidet sich das Verhältnis zu ihm grundsätzlich von der gewöhnlichen Rechtsprechung der dominanten Gesellschaft. In der dominanten Gesellschaft, das heißt der üblichen, zum Beispiel europäischen Art zu denken, in ihr sucht man den Täter zu bestrafen, sich vor ihm zu schützen und sich an ihm zu rächen. Kurz, hier herrscht eine Strafjustiz. Die Tocholaval-Gesellschaft ist dagegen eine rekuperative Gesellschaft, reintegrierende Gesellschaft. Sie versucht den Täter wieder in ihre Gemeinschaft zu reintegrieren. Eine Gefängnisstrafe bessert den Täter letztlich nicht und heilt auch nicht den Schaden an der Gesellschaft. Sie rechtfertigt lediglich die Gesellschaft in ihrer eigenen Selbstrechtfertigung. Die Gesellschaft kann dann nämlich sagen, wir sind die Gerechten, die Gefangenen verdienen das Schicksal, das wir ihnen zudiktieren. Die Tocholaval-Gesellschaft weist dagegen jede Absicht zur Selbstrechtfertigung von sich, denn die betrügt die Gesellschaft nur. Damit letztere unversehrt bleibt, muss sie dem Täter die Hand reichen und ihm einen neuen, hoffnungsvollen Weg zu eröffnen, der zugleich auch der Gesellschaft in ihrer Aufgabe, die Kranken zu heilen, statt sie auszuschließen, Hoffnung macht. Für jede Art Gesellschaft ist ein rekuperatives Recht weit anspruchsvoller als ein Strafrecht. Denn die Ausübung der Rechtsprechung wird damit in die Hände des Wir gelegt, die keine amorphe Masse, sondern ein von einer Wir-Disziplin geführtes gemeinschaftliches Wir ist. Der Nutzen des Dialogs mit der Idee eines rekuperativen Rechts verlangt letzten Endes die grundsätzliche Anerkennung eines Rechts, das über Richter, Strafen, Kerker, Fußblöcke und andere Folterinstrumente, die durchaus nicht nur der Vergangenheit angehören, weit hinausgeht. Aus der Maya-Tocholaval-Perspektive hängt die Gerechtigkeit in einer Gesellschaft nicht von immer mehr Sicherheitsinstanzen ab, sondern ist das Resultat der Mitverantwortung aller Mitglieder der Gesellschaft. Das heißt, Sie verlangt ein Mehr an aktiver Demokratie. So. Ja, damit ist eigentlich der erste Teil meiner Vorlesung beendet. Sie werden sagen, ja, was hat er denn nun gemacht? Er hat eigentlich nicht von Translation geredet. Wenn Sie das stört, dann muss ich Ihnen den Ball zurückgeben. Wenn Sie nämlich das Thema meiner Vorlesung gesehen haben, dann habe ich gar nichts mit Translation zu tun. Ich habe nämlich als Thema gewählt die Suche nach Grundlagen einer Translationswissenschaft. Und das ist etwas anderes als das praktische Übersetzen oder Dolmetschen. Ja? Aber ich kann Sie trösten. Sonst tun Sie mir ja zu leid. Ich werde in der nächsten Stunde dann doch einmal ein oder zwei praktische Beispiele vorführen, um Ihnen zu zeigen, was eben Dolmetschen oder Übersetzen bedeutet. Ja. Vorerst aber noch eine Bemerkung. Natürlich, wenn ich über diese Dinge gesprochen habe, wir haben von der Mikrophysik gesprochen, von der Neurobiologie, jetzt vom Recht. Das sieht natürlich so aus, als wären wir ziemlich weit von einem Thema, auch einer Wissenschaft der Translation, entfernt. Nicht wahr? Ich müsste mich also doch ein ganz klein wenig rechtfertigen, würde ich meinen. Und das würde ich dann versuchen, indem ich einmal versuche, uns alle an das zu erinnern, was im Laufe dieser Vorlesungen doch gesagt wurde. Und ob wir das nicht doch anwenden können auf die Translationstheorie und vielleicht auch auf die Praxis. Ja? Also ich will noch einmal kurz durchgehen, was wir so besprochen haben. Das ist nicht immer vielleicht ganz deutlich geworden, das kann ich verstehen, denn dann müsste ich eigentlich bei einem Thema eine ganze Vorlesung oder vielleicht sogar ein ganzes Semester verbringen. Ich versuche einmal einiges aufzulisten. Wenn Sie Fragen haben, jetzt so zwischendurch noch zu dem, was gesagt ist, dann darf ich mal fragen, ob Sie Fragen haben. Vertrauen Sie sich nicht, was? Ja.
Ich habe eine.
Ja, gut.
Und zwar über die Klausur am Ende.
Da würde ich antworten nach einem alten Spruch: Kein Mensch weiß es, der liebe Gott ahnt es. Da müssen wir sich noch ein bisschen gedulden, aber ich glaube, vielleicht in der nächsten Woche, ja, dann ist gerade Pfingsten gewesen, dann ist der Heilige Geist gekommen, dann können Sie also ohne Schaden und ohne Furcht in die Klausur gehen, dann ist er ja bei Ihnen. Ne?
Also.
Gut. Also, ein paar Dinge, die ich dann, Sie können aber jederzeit wieder unterbrechen, ja.
Aber ja. Gibt es da keine Gewalt, frage ich mich dann.
Doch, sonst gäbe es ja auch keine Straftaten. Ne? Es gibt natürlich bei denen, die
aber
sind.
Wie ist es dann? Ich meine, wenn ich jetzt Opfer wäre und sehe, ja, der hat mir was angetan, weiß ich nicht, mir ein Bein abgehackt oder ein Arm.
Ja. Ich weiß nicht, ob sie so weit gehen, diese Leute. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied da. Bitte? Ja, es ist ein Unterschied da, der hier in unseren Breiten etwas zu sehr in den Hintergrund getreten ist. Der Unterschied zwischen Strafe und Sühne. Ja, Sühne ist ein Begriff, der im Strafrecht kaum vorkommt. Ja, es gibt Bußgeld, aber das ist auch wieder nicht das, was gemeint ist. Sühne bedeutet doch ursprünglich für das, was man getan hat, ein Äquivalent herstellen, sagen wir mal. Ja? Wiedergutmachung ist auch wieder etwas schwierig. Also nehmen wir einen einfachen Fall, wenn Sie also jemandem 50 Euro aus der Tasche klauen, dann müssen Sie 50 Euro zurückgeben, eventuell auch 55, weil der Betroffene noch andere Auslagen hatte. So, das bedeutet Sühne. Das muss man durchaus leisten. Diese Leute, die müssen unter der Aufsicht der gesamten Dorfgemeinschaft tatsächlich arbeiten und so weiter, um wieder gut zu machen, was sie vorher getan haben. Ja? Nur, dass sie eben nicht aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden. Was übrigens auch zusammenhängt natürlich mit der Kultur überhaupt. Schauen Sie, das, was hier praktiziert wird, das lässt sich auf Dorfebene und auch noch auf der Ebene von Dorfgruppen praktizieren. Das wäre sicherlich schwierig in einem modernen Staat in irgendeiner Weise. Das ist richtig. Nur, was passiert ist in Mexiko, ist eben, dass die dominierende Gesellschaft, die wie gesagt, die heißen die Blancos, die Weißen, aus der westlichen Kultur kommt, Spanien. Ja? Sodass also der Unterschied besonders krass ist. Ja, ich glaube, dass das zum Beispiel also eine Möglichkeit wäre, ja, zu antworten.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil Sie sagen, Sie denken ja nicht im Subjekt und zwar das Objekt,
ja,
sondern Sie denken ja auf beide
Subjekte. Ja.
Vielleicht ist das schwer nachzuvollziehen, wenn man in dieser Struktur denkt, wie wir denken.
Das ist ein Problem, dass ich glaube, wir jetzt zumindest hier nicht weiterlesen können. Ich habe mich mal umgeschaut und umgehört. Meistens blieb das der Versuch, in Kontakt zu kommen mit Fachleuten unbeantwortet. Die haben mich wahrscheinlich für verrückt erklärt, dass ich so eine Frage stelle. Nämlich, ob der Sprecher einer Ergativsprache, die keine Objekte kennt, tatsächlich anders denkt, empfindet und sich verhält als ein Sprecher einer Aktivsprache. Resultat, darüber hat man noch nicht nachgedacht. Ja, es ist auch sehr, sehr schwer, denn das hängt wiederum ab von vielen Dingen, die so im Laufe der Zeit sich einfach eingewöhnt haben. Ich habe zum Beispiel gerade gestern noch einen Artikel gelesen, wo nicht zum ersten Mal einfach davon ausgegangen wird, dass es eine Subjekt-Objekt-Opposition in allen Sprachen schlechthin gibt. Neumeier hat, ich glaube, in den Ende der 90er Jahre, wenn ich mich nicht ganz irre, auch darüber geschrieben, und er sagt, dass die Subjekt-Objekt-Opposition am Anfang überhaupt des Sprachwerdens stehe. Ja? Sodass also Sprachen, die diese Differenz nicht haben, sozusagen erst sekundär mal eine Weile existieren, in Existenz kommen könnten. Ja? Also es wird so selbstverständlich von Subjekt-Objekt-Strukturen gesprochen, sodass sogar, wer war denn das? Ich habe jetzt den Namen im Augenblick nicht da, Thompson und, tut mir leid, mein Nachname ist, die schreiben sogar, nicht nur, dass es nicht nur eine Subjekt-Objekt-Struktur in allen Sprachen gibt, sondern dass auch die Ergativsprachen diese Struktur haben, nur nennen sie das dann eine zurückgetretene Objektivität, die da sei. Das heißt, das Objekt wird nicht mehr so deutlich ausgedrückt oder so etwas. Ich halte das für ein ziemliches Kunststück, das so auszudrücken. Dann würde man auch sagen, naja, die Weißen sind ja auch nichts anderes als bleich gewordene Schwarze oder sowas. Man kann sie auch so herumsehen. Ich glaube, man sollte da schon vorsichtig sein. Aber Sie sehen, Linguisten, Anthropologen, Ethnologen, Soziologen, null. Neurobiologen ebenfalls gut, bei denen kann man es noch verstehen, denn das ist nicht ihr eigenes Thema, ja, vielleicht. Aber wenn man sie draufstößt, vielleicht. Also, deshalb habe ich ja auch am Anfang dann gesagt, ich habe keine Lösung, ja. Ich möchte ja nur, dass Sie selbst anfangen zu denken, nachzudenken über diese Dinge, die ja nicht nur die Translation betreffen, denke ich, und dass man vielleicht da auch etwas in Bewegung geraten kann oder, aktiv gesagt, in Bewegung bringen kann. Ja? Gut. Noch etwas? Jetzt haben Sie die Gelegenheit, ja.
Sie haben gesagt, es ist nicht sinnvoll, wenn Sprache anzusetzen, weil die Sprache ist schon begangen und man kann sie nicht mehr gut machen.
Ja.
Und dass man eher versuchen sollte, solche Sprachsachen zu verhindern.
Ja.
Aber ich wollte fragen, ist das nicht das Ziel der Sprache? Weil wenn jemand die Sprache, das sind als Mann und für die anderen Mitglieder der Gemeinschaft.
Ja, wir hatten, also ich hatte das ja vorhin gesagt, ich glaube nicht, dass Strafe bessert. Ja, das ist die eine Sache. Siehe den Autofahrer am Scharenkasten. In einigen Fällen kann es sein, aber ich glaube, also generell kann man nicht sagen, dass Strafe bessert. Das Wesentliche aber, das ich meinte, ist doch etwas anderes. Es ist die Frage immer wieder, die Vergangenheit aufzubringen. Ja? Wir dürfen nicht vergessen. Es ist so ein Spruch, den man so praktisch noch jeden Tag jetzt hört. Ja? Denken Sie etwa an Holocaust und was immer es ist. Das ist natürlich unmenschlich, das ist scheußlich und so weiter. Nur, das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung, es hat in meinem Sinne keinen Zweck, die Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart zu rufen, ins Gedächtnis, in Erinnerung zu rufen, wenn nichts draus wird. Wir werden das später dann noch einmal betrachten müssen. Es gibt nur, um es ganz krass zu sagen, Sie haben ja schon oft gehört, dass ich die Dinge so übertreibe, dass sie so paradox werden. Es gibt nur Funktionalität. Das heißt, es gibt immer nur ein Wofür und für wen und so weiter. Das Vergangene, das interessiert mich eben nur, in dem Sinne, wie ich es auch verwenden kann für die Zukunft. Sonst was soll ich damit? Ja? Ich mache Ihnen das dann später an einzelnen Beispielen. Ob es klar wird, das liegt nicht. Naja, vielleicht geht's. Wir versuchen das. Jedenfalls, ich möchte das in den Vordergrund stellen, ja, dass wir es nie wieder tun. Aber wir schimpfen und wir regen uns auf, mit Recht, über den Holocaust und dann gehen wir in den Irak und was tun wir da? Ja, das ist es, was mich stört an der Sache. So. Verstanden? Danke. Noch was? Letzte Chance.
Ja, nein, aber jetzt kommt noch mal zu dem dazu, wenn Sie sagen, ja, das Vergangene muss ruhen, der Meinung bin ich schon auch, aber wenn mir jetzt jemand was antut, dann habe ich die Folgen auch für die Zukunft auf diese Straftat, die in der Vergangenheit an mir vielleicht begangen wurde.
Ja.
Zum Beispiel. Also
ja.
Von dem her. Ja, kann ich das so nachvollziehen, wenn man dann sagt, klar, vergangene Dinge schon, aber irgendwo muss man ja,
ja.
Man kann ja nicht alles durchgehen lassen.
Nein, natürlich nicht. Das werden Sie dann bei der Klausur merken, nicht? nein, aber schauen Sie, ja, schon ein banales Beispiel jetzt, aber es ist eben so, die Zensur, also die Note, soll Ihnen ja nicht zeigen, du bist schlecht gewesen, sondern du sollst dich bessern. So müsste man das sehen. Ja? Natürlich ist das sehr schwer. Ja? Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wenn mir jemand etwas antut, werde ich auch wütend und möchte gerne ihm was antun. Das ist richtig. Aber schließlich haben wir die Möglichkeit, über etwas nachzudenken und etwas zu empfinden, ob das Gehirn oder wer macht, ist jetzt egal. Aber jedenfalls die Möglichkeit, darüber nachzudenken, darüber hinauszudenken. Es gibt ja genug Bewegungen, sagen wir mal, die diesen Versuch gemacht haben, aber gescheitert sind. Ja? Also beispielsweise, um hierzulande zu bleiben, das Christentum, nicht? Das ursprünglich ja genau das wollte, nicht strafen, sondern die Gemeinschaft fördern, das, was man dann Agape, die Liebe, die Nächstenliebe nannte, ja. Oder etwa die Gewaltlosigkeit, die der Buddhismus verkündet, ja. Das ja nicht nur bedeutet, du sollst nicht stehlen oder morden, sondern der ja auch bedeutet, du sollst nicht Rache üben. Das hängt ja damit zusammen, ja. Und da kommen wir nun zu Dingen, das werden Sie vielleicht dann in der nächsten Stunde bei dem Translationsbeispiel nochmal aufgreifen können, dass die Vergangenheit uns besonders weil es eine Vergangenheit ist, die ja auch dokumentiert ist durch Papier, ja? Dass die uns besonders schwer anhängt. Ja? Und dass wir uns an diese Vergangenheit auch noch so weit gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Ja? Mir fällt in dem Zusammenhang gerade ein, also Sie kennen die 10 Gebote vielleicht, die nicht nur die Juden, sondern auch die guten Christen halten sollen. Und da ist, man ist sich nicht mal einig, ob es das 5. oder das 6. ist, aber jedenfalls es heißt in der normalen Übersetzung, du sollst nicht töten. Was heißt denn das, du sollst nicht töten? Also wenn mich hier eine Schnake sticht, dann werde ich sie schon zerquetschen. Aber das ist Töten. Ja? Es gibt in Indien zum Beispiel eine Gesellschaft, Nordwestindien, die Jain, die auch solche Tiere nicht töten wollen. Ja? Das können Sie heute noch sehen, dass die Leute dann, wenn sie wirklich noch diese, sagen wir Religion, praktizieren, dass sie mit einem kleinen Besen vor sich her die Straße kehren, damit sie nicht auf einen Käfer treten. Ja, wir lächeln darüber, nicht? Wir finden das ein bisschen übertrieben. Aber das hat alles seine kulturellen Konsequenzen, eben weil wir seit Jahrtausenden daran gewöhnt worden sind, den Menschen als das einzig Wesentliche und Wertvolle auf Erden zu sehen. Ja? Und Tiere und so weiter, naja, wir brauchen sie halt, ne? Und so, töten. Jetzt hat man versucht, zum Beispiel, um das Beispiel weiterzuführen, statt du sollst nicht töten, im Deutschen zu schreiben, morde nicht. Das ist prima. Also fahrlässig jemanden umfahren, darf ich jetzt. Also Sie sehen, das ist Unsinn, ja? Unsinn ist aber auch, darüber ein ähnliches Beispiel werde ich Ihnen bringen, nicht darüber nachzudenken, was das Ganze soll. Denn das, was hier steht, was hier vor 2500 Jahren ungefähr oder wann immer es war, aufgeschrieben wurde, diente nämlich gar nicht dem, was wir heute unter Töten und Morden verstehen, sondern es verbot die individuelle Blutrache. Das ist das Wesentliche. Ja, du sollst nicht töten, sondern du sollst vor Gericht gehen und da wird der Fall entschieden. So hieß das damals. Ja. Und da sehen wir schon den Anfang von dem, was ich vorhin gesagt habe. Nicht Rache, es geht nicht darum, ja, sondern es geht um andere Sachen. Naja, aber da kann man natürlich jetzt jahrhundertelang drüber reden. Gut, also ein paar Dinge will ich noch herausheben, über die wir gesprochen haben. Wir haben zum Beispiel einen Unterschied gemacht zwischen elementaren Phänomenen und komplexen Phänomenen. Mikrophysik, denken Sie daran, ja? Ein elementares Phänomen, ein Element, zum Beispiel ein einfacher Prozess, der mit wirkt, zum Beispiel bei unseren neuralen Aktivitäten im Gehirn, und auf der anderen Seite die Komplexität, die eben hinaufgeht bis zu einem Gehirn, das Milliarden, hundert von Milliarden Neuronen hat und Billionen von Vernetzungen dabei, sodass also aus aus diesem Gegensatz von elementaren Elementen und komplexen Zusammenstellen von Phänomenen, ja, eben das resultiert, was für uns die Normalität ist. Und diese Komplexität ist so groß, schon im Anfang, also auch schon da, wo das Element noch fast allein ist, dass sie nicht mehr überschaubar ist, sodass wir nicht, das ist das wesentliche Ergebnis dabei, dass wir nicht von Determiniertheit oder Indeterminiertheit sprechen können. Ja? Wir wissen nicht, das liegt ja auch der Willensfreiheit zugrunde, wir wissen nicht, wir können nicht wissen, alle die Bedingungen, die zu einer Entscheidung führen. Insofern bleibt jede Entscheidung Willkür. Ja? Ich denke, es wäre am besten so. Ich werde das nachher noch etwas weiter ausbauen. Wir haben ja gesprochen auch von der Kontrollschleife, wenn Sie sich erinnern, dass eine Entscheidung, sozusagen eine neuronale Entscheidung, jetzt die Möglichkeit gibt, dass der ganze Körper, die ganze Person das noch einmal überdenkt. Es ist uns ein Buch erschienen, auf Deutsch vor kurzem, das ist, liegt auf, ja, auf Englisch, amerikanisch auch nicht länger vor. Das würde ich Ihnen dringend empfehlen. Es ist sehr, sehr gut geschrieben und es behandelt genau diese Fragen des Bewusstseins, nämlich von Douglas Hofstetter. Kennen Sie ihn? Müssten Sie unbedingt kennen. Mit dem schönen Titel Ich bin eine seltsame Schleife. Ich bin eine seltsame Schleife. Ja, erinnern Sie sich an die Kontrollschleife, das Bewusstsein. Ich finde es sehr gut geschrieben. Gut, also dieser Unterschied zwischen elementaren und komplexen Phänomenen hat uns dazu geführt, von Rückkoppelung zu sprechen. Das heißt, alle Elemente, die etwas miteinander zu tun haben, die auf dem Wege sind, einen Komplex zu bilden oder einen Bild haben, sind untereinander vernetzt. Also, jetzt von Translation zu sprechen, wenn Sie etwas übersetzen, dann geht es nicht darum, wie übersetze ich dieses Wort oder wie übersetze ich diesen Satz, sondern ich ganz als Person in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Umfeld, mit meiner ganzen Vergangenheit und mit allem, was zu diesem Umfeld dazugehört, also alle anderen Bekannten, die wirken mit ein, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, spielt keine Rolle. Sie wirken mit ein auf meine Entscheidung in einer Translation zum Beispiel. Das heißt, wieder jede Translation, auch jedes Wort, das ich übersetzen soll aus einem Text, ist so komplex vernetzt, dass ich die Bedingungen nicht exhaustiv feststellen kann. Ich muss mich auf Annahmen verlassen. Ich muss mich darauf verlassen, dass mein Gefühl mich nicht ganz im Stich lässt, wenn Sie so wollen. Bestimmte Arten solcher komplexer und rückgekoppelter Phänomene nennt man Systeme. Systeme also, wenn diese Komplexität eine Struktur hat bestimmte Strukturen aufweist. Und bestimmte Systeme, die sich aus den übrigen herausheben, werden oder sind geworden, das was man nennt, selbstregulierend oder mit einem schönen Fremdwort autopoietisch. Manche Leute lassen das I weg, aber es müsste eigentlich dahin. Dieser Begriff wurde gebildet von zwei chilenischen Biologen, nämlich Varela und Maturana. Und es hat sich seitdem also eingebürgert, auch in anderen Disziplinen. Autopoesie, also Autopoetik, bedeutet hier, hat mit Poetik nichts zu tun, bedeutet hier die Selbstregulierung eines Systems. Das heißt, ein System kann sich selbst erhalten. Es kann eventuelle auftretende Fehler selbst korrigieren. Solch ein System kennen Sie alle, das ist nämlich der Mensch selbst. Also Sie selbst sind ein solches autopoietisches System. Wenn Sie sich verletzen, dann so sorgt Ihr Körper dafür, dass diese Verletzung, eine Wunde zum Beispiel, wieder heilen kann, ja, und so weiter. Also diese Selbstregulierung ist das Wesentliche und das trifft eben zumindest für alle lebenden Phänomene zu, also Menschen, Tiere, Pflanzen und so weiter bis hinunter zu den Bakterien. Das ist ganz wichtig. Diese Systeme existieren in einem jeweiligen individuellen Umfeld. Und das macht sie zunächst einmal auch individuell. Es ist nicht nur der Mensch als solcher, sondern das Umfeld. Das heißt, jeder von Ihnen sitzt jetzt hier an einem bestimmten Platz und hat ein Umfeld um sich, das heißt all die anderen. Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl schon mal gehabt haben, dass Sie irgendwie falsch platziert sind, weil Sie ein Nachbar stört. Oder weil Sie finden, da sitzen Sie zu sehr nun im Blickpunkt des Vortragenden oder auch gar nicht, der guckt nie zu ihnen hin, zum Beispiel, und so weiter. Das heißt, das alles wirkt ein auf ihr ja, Wohl oder schlecht empfinden, nicht wahr? Und Sie sehen, die Rückkopplung gilt eben nicht nur für das System, sondern über das System hinaus auf das Umfeld hin. Es gibt also keine Grenze zwischen einem System und seinem Umfeld, sondern die Grenze wird jeweils situationell gebildet vom System. Ich kann sozusagen abschalten jetzt, dass hier die Leute so rundherum sitzen. Ich konzentriere mich auf einen, wenn ich rede zum Beispiel, oder mich stört es überhaupt nicht, ob noch jemand da sitzt. Ich rede einfach weiter. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Die Grenze bestimme ich. Die Grenze bestimmt das System zum Umfeld. Und in dem Umfeld gibt es andere Systeme. An die kann ich mich natürlich wenden, die kann ich berücksichtigen und so weiter. Das Interessante nur daran ist, das hat der Soziologe Luhmann behauptet, dass diese Systeme, vor allen Dingen die autopoietischen Systeme, geschlossen seien. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Geschlossen heißt, die Grenze, die das System bestimmt, ist eine absolute Grenze. Über diese Grenze kann das System nicht hinaus. Und von jenseits der Grenze kann nichts in das System ohne weiteres hinein. Wir haben davon gesprochen beim Sprechen zum Beispiel. Ja? Wenn ich spreche, über die Komplexität hatten wir ja auch schon gesprochen, dann ist es nicht so, dass diese Schallwellen, die ich hier produziere, nun Ihre Ohren dazu anregen, dem Gehirn zu sagen, der erzählt jetzt gerade was von Translation oder von Strafrecht, sondern was an Sie herankommt als Reiz oder Stimulus, wird von diesem System, also von Ihnen in dem Falle, erst verarbeitet. Es kommt nicht so an, wie es hineingebracht wird. Ja? Das ist schon, nehmen Sie ein normales Essen. Ja? Sie können also eine Bratkartoffel essen, ja? Aber was Sie daraus machen, ist nicht eine Bratkartoffel, die irgendwo bei Ihnen dann herumschwimmt, sondern es ist eben etwas anderes von Ihnen. Ja? Es ist in Sie integriert und hinterher können Sie suchen, wie Sie wollen, die Kartoffel ist nicht mehr da. Und so geht es eben auch mit den Gedanken und mit dem Sprechen. Luhmann nennt das Penetration, also Eindringen in etwas. Und, das ist der zweite Begriff, der dazugehört, Interpenetration. Interpenetration bedeutet, dass die Penetration nicht nur einseitig ist. Die Kartoffel, die Sie essen, hat am Ende nichts mehr davon. Ja, das ist Penetration. Aber wenn ich zu Ihnen spreche, dann können Sie zum Beispiel antworten. Ja, dann muss ich das, was ich höre oder zu hören glaube, in mich verwandeln. Das nennt man dann Interpenetration, die Interaktion, gegenseitige Reaktion. Ja? Und ein gutes Beispiel von Interpenetration ist zum Beispiel die Symbiose. Wir haben ja, ich weiß nicht wie viele, ob man sie schon alle durchgezählt hat, Mikroben im Körper. Ja? Ohne die können wir gar nicht mehr leben. Die Darmflora zum Beispiel, von der man spricht. Ja? Wir brauchen sie unbedingt. Aber das sind ja Fremdkörper ursprünglich. Nur Fremdkörper, die wir uns angepasst haben und die sich an uns angepasst haben. Ja? Diese Bakterien die können ohne uns nicht mehr leben und wir nicht ohne sie. Das heißt, wir bilden eine rückgekoppelte Systemgruppe. Interessant übrigens in diesem Zusammenhang der Autopoesie oder Poetik, ich sage mal lieber die griechische Form Autopoiesis, das klingt besser, sonst klingt so an Poetik an. Die Autopoiesis besagt also, das System kann sich selbst regenerieren. Was es nicht kann, ist, es kann nicht generieren ein neues System. Ja? Das ist sehr interessant, denn wir kommen dann müssen zu dem Schluss kommen, dass wir den Anfang der Autopoiesis, da wo das erste Lebewesen entstand, nicht kennen und nicht kennen können. Es muss irgendwo muss das Leben gegeben haben. Ja? Die Biologen und die Chemiker und so weiter bemühen sich darum herauszufinden, wie Leben entstanden ist. Es gibt mehr oder minder plausible Theorien. Es ist sicherlich irgendwo schrittweise ganz allmählich entstanden. Die Grenze zu ziehen ist aber nicht möglich. Und erst in dem Augenblick, wo wir Leben feststellen könnten, können wir sagen, hier beginnt die Autopoiesis. Von hier ab reguliert sich das Leben selbst. Sonst braucht es immer einen Vorgänger, das Leben, so wie der Mensch auch. Ja? Wir können keine neuen Menschen machen, wir brauchen einen Vorgänger. Vielleicht können wir demnächst mal Roboter machen, die mehr, viel mehr können als der Mensch, und die sagen dann eines Tages, tschüss, wir brauchen euch nicht mehr und wir leben allein. So. Jetzt dieses, nicht nur das Leben, sondern auch, ist das? Ja, Entschuldigung, laut schreien.
Frage zu der Grenze, von der Sie gesprochen haben.
Ja.
Sie sagen, die Grenze ist fest und unverrückbar, und dann wird ein bestimmtes System in jeder Situation die Grenze in der Welt neu entfalten.
Moment, ich habe nicht gesagt, die Grenze sei fest und unverrückbar, sondern ich habe gesagt, es gibt eine Grenze, aber diese Grenze wird immer neu gebildet, in jeder Situation. Ich werde nachher sagen, in jedem Augenblick, in jedem Moment. Ja? Also zum Beispiel, mich interessiert im Augenblick nicht, wo meine Hand aufhört. Solange ich sie da schlenkern kann und damit gestikulieren kann, ist recht. Aber es gibt sicherlich Momente, in denen ich das Empfinden habe und auch gebrauche, dass eigentlich die Reichweite meiner Hand nicht da aufhört, wo die Fingerspitzen aufhören. Nehmen Sie Blicke etwa. Ja? Sie haben das sicherlich vielleicht schon mal selbst erlebt, wenn jemand hinter Ihnen hergeht, dann fühlen Sie sich unwohl mitunter. Ja? Was macht denn der da hinter mir? Warum läuft da jemand hinter mir her? In dem Augenblick haben Sie Ihre Grenze verlegt bis in den anderen hinein oder sogar darüber hinaus. Ja? Jetzt ist Ihre Aufmerksamkeit, die ja zu Ihnen gehört, geht weiter als bis zur Grenze Ihres physischen Grenze Ihres Körpers. Aber es gibt andere Momente, wo Ihnen jemand um Sie herum völlig gleichgültig ist und Sie denken gar nicht daran, dass da noch jemand ist. Die Grenze haben sie zusammengezogen und so weiter. Also Grenze bedeutet, dass wir nicht genau sagen können, hier hört etwas auf und hier geht es weiter. Wenn Sie so ein Ding wie das hier unter das Mikroskop legen, dann werden Sie sehen, dass das, was Sie hier als glatte Kante sehen, eine grässliche Gebirgslandschaft bildet. Ja, dass das nicht so ist, dass hier eine glatte Grenze gezogen ist. Wir sehen das nicht, wir können es vielleicht sichtbar machen, wir können uns daran erinnern und so weiter. Grenzen werden von uns gezogen. Das will ich damit sagen. Nein, also Sie können sie bewusst ziehen, ja? Sie können zu jemandem sagen, also mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Aber normalerweise denken Sie an die Grenzen nur, wenn Sie sie irgendwie brauchen. Das ist mit allem so. Ja? Sie zählen auch nicht alle 5 Minuten, ob Sie noch 14 Finger haben. Sie nehmen es einfach hin. So geht es auch bei der Grenze. Die Grenze muss nicht bewusst werden. Übrigens, das sollte man vielleicht hier gleich anführen, die Neurobiologen haben etwas herausgefunden, was uns gar nicht passt. Höchstens 20% aller Gehirntätigkeit wird dem Besitzer des Gehirns bewusst. Das heißt, mindestens 80% bis 90% alles dessen, was bei uns im Gehirn vor uns geht, wird uns nicht bewusst. Jetzt sehen Sie auch, was Verantwortung bedeutet. Ja? Also auf die 10% kann ich auch verzichten, würde jemand vielleicht sagen. wir müssen aufhören. Sie sehen, es ist gut, wenn Sie fragen, aber wenn ich zu viel rede, dann bitte Grenze ziehen. Ja? Das nächste Mal geht's weiter.